Ja, Liebe braucht Wahrheit. Das ist der Titel der heutigen Predigt und das ist die zweitletzte Predigt in einer Reihe, wo es um Zuversicht geht. Wir haben hier in der Lenzkirche über die letzten paar Sündungen eine Reihe gehabt, wo es darum geht um Zuversicht, neue Sicht für die Zukunft. Wir haben verschiedenste Themen miteinander angeschaut, wo der Benni, der Andi dazu predigt haben und wo Leute aus unseren Reihen haben aus ihrem Leben erzählt. Und ich kann das doch ein bisschen lustig machen, auch heute wird jemand aus unseren Reihen, aus seinem Leben erzählen. Wahrheit. Ja, was ist Wahrheit? Ich habe das als allererstes Mal heute gegoogelt, was der Duden so zu Wahrheit sagt. Und der Duden sagt einfach, Wahrheit ist eine Aussage, die mit den Fakten, mit einer Sache übereinstimmt. Wie zum Beispiel, die Platte hier, die ist aus Holz, das wäre Wahrheit. Oder Wahrheit ist auch, die Lenzkirche ist eine Freikirche. Grundsätzlich klingt das mega einfach. Wahrheit, eine wahre Aussage, etwas, was stimmt, etwas, was richtig ist, übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Da sind wir uns alle einig. Und irgendwie unbewusst haben wir auch das Gefühl, es sei so einfach. Aber mit der Wahrheit ist es leider nicht ganz so einfach, wie es oberflächlich scheint. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich bin eine Frau. Ihr alle zusammen würdet sagen, die Stimme ist ein bisschen zu tief, definitiv ein bisschen zu viel Bart. Und falls ich jetzt die Hose runterlassen würde, was ich aber nicht mache, könntet ihr euch überzeugen, dass ich keine Frau bin. Jetzt ist es aber so, ich fühle mich als Frau. Wenn es so wäre, was in dem angenommenen Fall habe. Was ist denn jetzt richtig? Und ich wollte eigentlich nicht das Beispiel nehmen, ich weiss, es hat mega viel Zündstoff, aber es verdeutlicht sehr gut, heutzutage in unserem modernen Verständnis von Wahrheit sehr oft mit unseren Gefühlen zu tun hat. Wenn wir es als wahr empfinden, dann muss es doch wahr sein. Und Wahrheit hat sehr viel damit zu tun, wie wir etwas wahrnehmen. Vielleicht ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch das auch schon probiert hat abzunehmen. Da gibt es diverse Gurus, die im Internet irgendwelche Wahrheiten verkaufen. Der eine, lange hat mir so gesagt, ja, Fett fortlassen in der Ernährung, Fett ist der Tod. Dann nimmst du zu, direkt, wenn du es schon nochmal anschaust. Heute geht der Trend in die Richtung, ja nein, Kohlenhydrate, das ist das wahre Gift. Zucker und Kohlenhydrate lassen es fort, sonst werden der Südamerikaner. Wie auch immer, Wahrheit ist etwas, das nicht ganz so klar und ganz so in Stein gemeißelt ist, wie wir oft das Gefühl haben, dass es ist. Es hat mehr mit unserer persönlichen Wahrnehmung und mit unserem persönlichen Empfinden heutzutage zu tun, als uns vielleicht lieb ist. Jetzt, ihr habt vorhin den Vers gehört aus der Lesung. Ich lese den noch einmal vor. Moment schnell. Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Im Johannesevangelium ist das Wort Wahrheit eines, das sehr präsent ist. Sehr präsent. Und wenn wir jetzt mit unserem Verständnis von Wahrheit im Hinterkopf das Evangelium lesen, werden wir nicht unbedingt den Sinn daraus herausbekommen, den wir eigentlich damit herausbekommen sollten. Zwar sagt da Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und die meisten von uns würden mit dem übereinstimmen und sagen, ja, das stimmt. Aber den zweiten Teil vom Satz überlesen wir meistens einfach gerade. Und der erste Teil vom Satz sagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sagen, ja, Mann, das finde ich ist richtig. Und gleich in unseren modernen Ohren klingt es als ein Angebot für eine weitere Möglichkeit von der Wahrheit. Der Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und man kann ihn wählen oder nicht. Und entweder glaubt man, das ist so, oder man glaubt es halt nicht. Der zweite Teil vom Satz sagt allerdings, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Er ist die einzige Wahrheit. Und mit dem haben unsere modernen Ohren definitiv ein Problem. Wenn jemand sagt, ich habe hier die ultimative Wahrheit, dann löst es in uns drinnen definitiv Druck aus. Es löst irgendwie so einen gewissen Knorz aus. Es hat etwas Konservatives. Es hat etwas irgendwo so ein bisschen, ja, Einengendes. Und dann wird es schwierig, wenn er ein Satz steht von Jesus, wo er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr mit mir unterwegs seid, und die Wahrheit wird euch frei machen. Du, aber jetzt habe ich mich doch ein bisschen gefangen gefühlt. Was ist jetzt das mit dem Freiwerden? Ich glaube, das Problem ist unser Verständnis von Wahrheit. Wie wir Wahrheit interpretieren, wie wir den Begriff von Wahrheit füllen. Und für dem ein bisschen entgegenzuwirken, macht man in der Exegese, das heisst Textauslegung, also wenn man einen Bibeltext anschaut und versucht herauszufinden, was sagt der Text eigentlich aus, macht man eine Wortstudie. Eine Wortstudie meint, man tut das, was ich jetzt gemacht habe, man nimmt das Wort Wahrheit und sagt, okay, was bedeutet das heute für uns? Wie füllen wir den Begriff? Und dann lässt man das mal auf einer Seite stehen. Und dann nimmt man den Begriff Wahrheit und schaut in der Bibel, wo kommt das vor? Und jetzt geht es spezifisch im Johannesevangelium, kommt es 55 Mal vor, also fein ein bisschen viel. Das ist mehr als ein Viertel von allen Vorkommnissen im Neuen Testament. Und dann sagt man, okay, der Johannes hat vermutlich irgendetwas mit diesem Begriff zu tun gehabt, hat etwas kommunizieren. Jetzt ist aber die Frage, was hat er da im Hinterkopf gehabt, als er das geschrieben hat? Und er über die Wahrheit geschrieben hat. Hat er das Gleiche gedacht wie wir? Und für das müssen wir ein bisschen den Kontext von dem zumal anschauen. Der Johannes war ein Jünger von Jesus. Er war mit Jesus unterwegs, er hat zur gleichen Zeit gelebt, dann zumal in Israel. Der Johannes ist sicher jüdisch aufgewachsen, also er hat das Alte Testament, das auf Hebräisch geschrieben ist, vermutlich ziemlich in- und auswendig können, er war geprägt von hebräischer Denkweise. Und gleich hat er in einem Land gelebt, wo Griechisch die Amtssprache war. Weil die Römer haben Israel besetzt und die Römer haben Griechisch geredet, also hat man, wie bei uns Hochdeutsch, hat man dort Griechisch geredet. Also prallen dort wie zwei Welten aufeinander. Einerseits das hebräische Denken und andererseits das griechisch-philosophische Denken. Und Johannes steht dort mitten drin und verfasst dort in dieser Situation ein Evangelium und eine Geschichte von Jesus erzählt. Was auch noch wichtig ist, um zu schauen, was hat Johannes sagen mit Wahrheit, ist die Frage, an wen hat er sein Evangelium gerichtet? Da kann man mit dem, dass man es durchliest und schaut, welche Begriffe verwendet er, welche Adressate und so weiter, findet man heraus, das haben gescheite Leute herausgefunden, nicht ich, dass er vermutlich an griechisch denkende Leute geschrieben hat, also Leute, die die Philosophie zuvorderst hatten. Jetzt, wie in jeder Weltanschauung, hat auch jede Sprache, jede Weltanschauung eine Art und Weise, Begriff zu füllen. Wahrheit im griechischen Verständnis ist unserem Verständnis von Wahrheit sehr nach. Wahrheit hat dort im ersten Sinn etwas Sicheres, etwas Faktisches gemeint. Eine Aussage über etwas, was so ist, wie das ist Holz. Das ist die erste Form von Bedeutung, die Wahrheit dann zumal im Griechischen hatte. Es geht aber noch weiter. Die Philosophen, die griechisch Sprechenden und Denkenden, wie der Aristoteles oder der Platon und so, die haben auch weitergesponnen. Dachte, was ist denn die grundlegende Wahrheit? Und haben damit gemeint, was ist das Prinzip, das sich danach die ganze Welt richtet? Also mit Wahrheit ist im philosophisch-griechischen Denken immer ein Konzept gemeint gewesen, wo die ganze Welt sich danach richtet. Also wie heutzutage hat man manchmal das Universum oder man hat manchmal von einer höheren Macht oder so. Und das ist aus dem griechischen Denken heraus, wo wie davon ausgeht, es gibt ein grundlegendes Konzept namens Wahrheit und die Wahrheit ist das, was alles durchdrängt. Und die Wahrheit, die sieht man nicht, die ist unsichtbar. Das ist wie, wenn ein Höhlenmensch aus der Hölle raus schaut und sieht Schatten, dann ist das, was wir als Mensch als unser wahres Leben wahrnehmen. Und die Wahrheit zu erkennen, bedeutet, aus der Hölle rauszukommen und die Sonne zu sehen, die die Schatten produziert. Etwa so das Verständnis von Wahrheit haben die gehabt. Auf der anderen Seite ist das hebräische Denken über Wahrheit. Wahrheit im Alten Testament hat null und nichts mit der Aussage zu tun. Wahrheit hat dort mit Tragfähigkeit zu tun. Das kommt von der gleichen Wortwurzel wie Amen, wo wir sagen nach dem Beten, so sei es. Das soll zuverlässig und tragfähig sein. Von dort kommt, das ist die gleiche Wortwurzel wie Wahrheit. Also es meint etwas, was tragfähig, zuverlässig, immer gleich ist. Darum wird Gott als ein wahrer Gott, als einen wahrhaftigen Gott beschrieben im Alten Testament. Einer, der treu ist, einer, der immer gleich ist. Er ist gestern, heute und morgen gleich. Das bedeutet, dass Gott wahrhaftig ist. Wir haben also den Johannes, der irgendwie in so einer Spannung entsteht zwischen, einerseits ist Wahrheit etwas, was geschieht und passiert und greifbar ist in der Geschichte, und andererseits ist Wahrheit etwas, was irgendwie so ein Konzept ist, das so ein schwebt und nicht so greifbar ist und jeder ein bisschen für sich muss irgendwie herausfinden, wie ist das, und man nur durch Erleuchtung kann erlangen. Und jetzt schreibt er sein Evangelium da hier rein. Und wenn man im Evangelium von Johannes schaut, sieht man, wie er ganz konkret versucht, einen neuen Wahrheitsbegriff zu schaffen, wo die beiden Sachen zusammenkommen. Für diese Theorie mal ein bisschen Hänge und Füße zu geben, habe ich gedacht, ich lese euch mal einen Text vor aus dem Johannes-Evangelium. Und zwar gerade der Anfang. Johannes 1, 1 bis 3 und der Vers 14 für die, die mitlesen wollen. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Vers 14. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, bei wem von euch das jetzt das etwas ausgelöst hat. Ich habe immer einen Knüppel mit dieser Stelle. Weil ich das Gefühl hatte, das ist einfach komisch. Das klingt so abgespaced, philosophisch und hat so gar nichts mit Jesus zu tun. Irgendwie versucht auch Johannes etwas herzudeichseln. Und erst, als ich mich für die Predigt mit dem Thema Wahrheit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie der Johannes hier mit philosophischen Beschreibungen von Wahrheit, also von diesem Konzept, Jesus beschreibt. Er schreibt von Jesus, alles ist durch das Wort, durch Jesus geschaffen. Und nichts ist geschaffen ohne das Wort. Er ist schon immer gesehen bei Gott, vor der Schöpfung, und er wird auch immer sein. Er nimmt die gleichen Begriffe, die, die Philosophen für Wahrheit gebraucht haben, und beschreibt damit Jesus, der als Mensch auf die Welt gekommen ist. Er, das Wort, ist Mensch geworden, um ihn und seine Herrlichkeit zu sehen. Es ist die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, als dem einzigen Sohn, erfüllt von Gnade und Wahrheit. Wir sehen, Johannes versucht hier seinen griechischen Leser zu zeigen, hey, das, was ihr als Konzept, das fern, fort ist von uns, irgendwie rumfloutet, so. Das Konzept, die Weisheit, die Wahrheit, die ist Mensch geworden, greifbar. Er versucht in seinem Evangelium, der Wahrheit einen Fixpunkt zu geben. Die Wahrheit, die so ein irgendwie auszudringendes Konzept ist, das geschieht in der Geschichte, und man sieht, der gibt einen Fixpunkt und sagt, Wahrheit ist Mensch geworden, in Jesus Christus. In Jesus Christus an einem fixen Ort, zu einer fixen Zeit und ihrer fixen Person. Jetzt fasst du vielleicht die Frage, ja, zu welchem Sinn ist denn das überhaupt? Warum sollte er das machen? Ich glaube, dass der Johannes mit dem versucht, seine Leser dazu wachzurütteln, ihre eigene Wahrheit, die sie glauben, die sie subjektiv wahrnehmen, zu prüfen anhand von einer Person. Anhand von einer Person, die mit ihrem Leben, mit ihren Lehren, mit ihrem Sterben und wieder Auferstehen Wahrheit verkörpert. Jesus ist die lebendige Wahrheit. Seine Lehren sind wahr, aber auch sein Handeln, sein Leben ist Wahrheit. Und an ihm gemessen müssen, also an ihm müssen sich alle unsere menschlichen Wahrheiten messen. Das klingt vielleicht immer noch ein bisschen sehr theologisch. Darum möchte ich gerne jetzt ein Interview führen mit einer Person, die das erlebt hat in ihrem Leben. Ist jemand von unserer Gemeinde, der eine Konfrontation mit dieser Wahrheit erlebt hat. Und zwar in Bezug auf die Wahrheit, was man glaubt, was ist richtig bezüglich auf Beziehung, Sexualität, Intimität. Und ja, haben Sie doch mit mir zusammen der Remo auf der Bühne willkommen. darfst gerne einfach mal Platz nehmen. Wir bekommen hier noch ein Espresso, glaube ich. Ich kann euch nur empfehlen, mal ein Interview zu geben. Da hat man solche Vorzüge, oder? Ihr alle müsst jetzt halt warten bis nach dem Gottesdienst. Sorry. Ja, wenn wir einfach die erste Frage anschauen miteinander.
Können wir machen, ja.
Remo, du hast in der letzten Zeit, also ja, im letzten Jahr, eine Konfrontation mit der Wahrheit erlebt. Erzähl uns doch mal, wie hat dein Leben denn ausgesehen? In welcher Situation bist du gestanden? Echt, dass wir so eine Ausgangslage haben.
Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar bin ich zu dem Zeitpunkt frisch aus einer Beziehung gekommen. Und ja, unsere Beziehung war stark geprägt vom heutigen Bild und vom heutigen Umgang von der heutigen Gesellschaft. Insbesondere von meiner Generation, wo ja, wo es ein bisschen zur Norm geworden ist, mit möglichst vielen Leuten sexuelle Interaktionen zu haben.
Viel herzlichen
Dank. Und man sich auch schnell viel näher kommt, ohne sich richtig kennenzulernen. So haben auch wir Grenzen überschritten, die eigentlich bis zur Ehe bewahrt werden sollten. Und sind uns auch näher gekommen, als Gott das für so eine Welle, also für uns hätte Welle. Und ja, für uns war das halt wie die richtige Wahrheit gewesen, weil wir haben es ja auch nicht anders gekannt und unser Umfeld hat es ja auch genauso gelebt. Und ja, mir ist die biblische Sicht auf das ganze Thema auch weniger bekannt gewesen und auch die Einstellung von meinem himmlischen Vater habe ich nicht gekannt. Und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich schon mal etwas gehört von wegen, ja, kein Sex vor der Ehe. Aber das hat für mich nicht wirklich viel bedeutet, sondern es war mehr ein Spruch gewesen, wie zum Beispiel auch, ja, ich muss genug früh anfangen lernen für die LAP. Aber ich meine, sagen tun das viele, aber machen tut das eh niemand. Also, ja. Genau.
Vielen Dank. Bist du am Lehren für die LAP?
Ja, eben noch nicht.
Ja, also das ist die Ausgangslage. Erzähl uns doch, was ist denn passiert? Wie hast du das jetzt erlebt, dass die Wahrheit dich konfrontiert hat oder du konfrontiert bist mit der Wahrheit? Wie ist das genau passiert?
Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar, wie die meisten wahrscheinlich wissen, bin ich hier im Team vom Overcross und habe das ursprünglich mal mit dem Fabian, dann mit dem Raffi zusammengeleitet und aktuell mit dem Alvin und dem Nicole. Das ist so ein Jugendtreff, den wir organisieren in der Region mit einigen Kirchen zusammen. Und eben etwa vor einem Jahr haben wir zusammen einen Tagesausflug gemacht in die Melchsenfrut, um einfach den Tag auf der Piste zusammen zu verbringen. Und dort bin ich dann mit dem Raffi zusammen, ohne irgendeinen Hintergedanken etwas zu denken, auf den Bügellift gegangen. Und ja.
Für uns schon.
Hat er in einer Situation, wo man nicht davonlaufen kann, dann da sehr persönliche Frage rausgehauen. Ja, er hat mich gefragt, er hat das gesagt, ich nehme mal an, ihr habt Grenzen überschritten, die wir ja nicht überschreiten sollten. Bereust du es? Und ja, das war für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen, aber doch irgendwie bedeutungslos. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich sagen soll und habe dann einfach gesagt, so, ja, nein, eigentlich nicht, es ist ja normal, dass man das macht, oder? Genau, eben wieder die eigene Wahrheit, die wir hier hatten. Aber noch kurze Zeit später, eigentlich noch fast am gleichen Tag, hat mich ein schlechtes Gewissen angefangen zu plagen. Und habe ein bisschen angefangen, ja, meine Taten zu hinterfragen.
Was hat die Konfrontation so längerfristig für Auswirkungen gehabt auf dich?
Ja, eben wie gesagt, in den folgenden Wochen und Monaten habe ich dann ja, ein bisschen angefangen, meine Taten zu hinterfragen. Und habe dann auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, was für Einfluss Sex oder kein Sex von der Ehe auf Beziehungen und auch ja, darauf folgende Ehe kann haben. Ja, und ich habe mich auch damit angefangen zu befassen, was die Wissenschaft, was die Biologie dazu sagt, aber auch natürlich die biblische Sicht auf das Ganze. Ja, und mir ist dann bewusst geworden, dass aus wissenschaftlicher Sicht weiss man, wenn man uns so auf eine andere Person einlädt, dass dort sehr tiefe, intensive, emotionale Bindungen entstehen. Vor allem dann, wenn es immer wieder passiert und wenn wir uns dann auch mit verschiedenen Personen immer wieder bindet und trennen und binden und trennen und bindet und trennen, dass dann über den Lauf der Zeit die Fähigkeit verloren geht, sich wirklich dauerhaft an eine Person zu binden. Und wenn dann wirklich die Person kommt, wo man bereit ist, mit dieser Person eine ernsthafte Beziehung zu führen oder auch eine Ehe einzugehen, dass dann plötzlich etwas fehlt und dass es einem vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sich an die Person richtig zu binden. Genau, und dass dann vielleicht einfach Gefühl sich einfach anfühlen, davon zu schwinden und gar nicht mehr richtig bleiben. Und beim Lesen von der Bibel habe ich dann erkennen, dass ja unser Vater das alles eigentlich uns ersparen will und nur das Beste für uns will. Und dass er uns von dem ganzen Leid und von dem einfach will, beschützen und uns unnötige Leid und den Schmerz will einfach bewahren davon. Und als ich dann im Jugendgottesdienst in Schönewert, wo ich ab und zu gegangen ein Pärchen kennengelernt habe, das im gleichen Alter ist wie ich, wo eben genau der Weg geht mit Gott, von aufsparen und warten bis zu der Ehe, ist mir einfach bewusst worden, ja, wie wichtig das ist und eben, dass Gott nur das Gute für uns will. Und dass eben, wenn wir warten, wir eine Person eigentlich auch ganz anders kennenlernen, auf einer anderen Ebene und einfach da auch eine Bindung kann knüpfen, wo ja, was ist gar nicht so richtig geht, weil wir in einer austauschbaren Welt leben und ja, man einfach viel austauschbarer ist, wenn man das nicht macht. Ja, und dann ist mir eben bewusst worden, dass meine Taten falsch gewesen sind und ja, habe mich dann entschieden umzukehren und Gott um Vergebung zu bitten. Ich habe mich dann umgekehrt und ja, bin zurück auf den Weg vom Leben und befinde mich aktuell so ein bisschen auf einem Weg von der Heilung und von der Wiederherstellung von meiner Seele und von meinem Leben.
Wow. Also ist ein Applaus wert, he? Remo. Merci vielmals für den Einblick, den du ins Leben gegeben hast. Ich schätze das sehr, deine Ehrlichkeit, was du hast dir transparent gemacht und ja, uns Anteil gegeben im Leben. Vielen Dank. Ja, darfst du Kaffee mitnehmen. Ja, gerne. Ist da lieber. Ich weiß nicht, was jetzt das mit dir gemacht hat, so ein ehrliches und transparentes Zeugnis zu hören von jemandem aus unseren Reihen. Also mir berührt das unheimlich. Und für mich ist das einfach ein riesen Zeugnis, was Wahrheit eben bewirken kann. Wir haben heute das Thema Liebe braucht Wahrheit. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, warum braucht Liebe Wahrheit? Ich meine, Liebe sollte doch vor allem bedingungslos sein. Liebe sollte doch vor allem verschwenderisch sein. Liebe sollte doch vor allem schenkend sein. Aber ich glaube, ohne die Wahrheit ist Liebe all das nicht. Liebe ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Und ganz besonders die Liebe von Jesus zu uns am Kreuz ist bedeutungslos ohne Wahrheit. Wir haben vorhin von dieser Wahrheit gehabt, die in Jesus auf dieser Welt sichtbar wird. Und ich glaube, das, was Remo erlebt hat, ist das Ziel von genau dem, dass Jesus auf dieser Welt als Mensch gelebt hat und uns gezeigt hat, was eigentlich der Anspruch wäre an Heiligkeit in unserem Leben. Ich meine, Jesus hat den Standard gesetzt, was es heisst, ein Gott wohlgefälliges und heiliges Leben zu leben. Und ganz ehrlich, ich bin der Erste, der raus ist. Und sonst lese ich mal die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Da kannst du schon den ersten Satz abgeben. Das erfülle ich niemals. Und genau das ist das Ziel von der Wahrheit. Die Wahrheit zeigt uns auf, dass es eben nicht reicht. Die Wahrheit zeigt uns auf, dass wenn wir selber das Gefühl haben, ist es schon noch gut und eigentlich habe ich doch schon noch recht und eigentlich bin ich doch schon noch gut, dass das eben eine Lüge ist. Weil Jesus zeigt den Standard, was es braucht, für gut zu sein. Und da reichen wir alle zusammen nicht. Und genau für das ist Jesus gekommen, an Karfreitag. Er ist ans Kreuz und hat sein Leben gegeben als Unschuldiger. Für unsere Unfähigkeit zu tragen. Aber das wird erst so richtig krass, wenn die Wahrheit mit im Spiel ist. Weil ich meine, wenn wir es irgendwie schon noch könnten machen und sagen, ja, wir sind ja eigentlich schon noch gut, ich finde jetzt, ich bin nicht der schlechteste Mensch, ich mache das vielleicht gut, das sollte jemand schon länger am Schluss. Wenn es so wäre, für was wäre denn Jesus ein Kreuz? Das Kreuz verliert seine Bedeutung ohne Wahrheit. Ohne Wahrheit ist das Kreuz wertlos. Und ich glaube, dass der Weg, den wir sollen gehen mit Jesus, wenn wir unterwegs sind mit ihm, ein Weg ist, wo wir immer wieder unser eigenes Leben auf den Tisch legen und reflektieren am Leben von Jesus. Unser Leben, unsere Wahrheiten, unsere Sichten, unsere Überzeugungen lassen spiegeln in dem, was Jesus gelehrt hat, in dem, was Jesus gelebt hat, wo er ist Wahrheit in seinen Reden und in seinen Taten. Und ich glaube, darum sind die Predigten, die wir hier haben, auch so wichtig. Der Benny baut das immer wieder so mega gut auf. Wir sollen mit Jesus sein, wie Jesus werden und tun, was er da hat. Und das ist genau das. Er ist die lebendige Wahrheit. Und er zeigt uns, wie ein Leben, das gottgerecht ist, aussieht. Und da kommt halt, wie immer das Trost, mal einen Scheisshaufen führen. Aber die Frage ist, wie wir damit teilen. So wie der Remo, ultra vorbildlich. Oder müssen wir es einfach unter den Tisch kehren? Sagen, ja, sieht ja niemand. Denkt ihr schon. Aber ich glaube, das Kreuz ist genau für das da, dass wir unsere Scheisshaufen beim Kreuz deponieren können und gereinigt werden können. Und für genau das ist Jesus am Kreuz gestorben. Für genau das ist er als lebendige Wahrheit auf die Welt gekommen. Er hat uns gezeigt, was der Standard ist. Er hat uns gezeigt, dass wir nicht reichen, aber er hat uns gezeigt, dass seine Liebe und seine Gnade reicht. Und Ben darf jetzt auf die Bühne kommen. Wir haben heute Karfreitag. Und ich bin froh, wenn es jedes Jahr wieder Karfreitag. Und ich persönlich vergesse das so schnell wieder. So schnell ist der Karfreitag einfach ein Feiertag. Aber wir wollen uns heute bewusst daran erinnern, was Jesus am Kreuz da hat. Und wir wollen auch bewusst unser Leben auftun und von ihm reflektieren. Und eine von den symbolischen Handlungen, die wir für das machen können, ist das Abendmahl. Das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er gekreuzigt wurde. Und er sagt, wir sollen das zum Gedenken an ihn immer wieder tun. Und so möchte ich dich heute Morgen einladen. Es hat drei Stationen für euch, die da hängen, für euch in der Mitte, die da hängen und für euch die Station da vorne. Und ich möchte dich ganz persönlich einladen, dir Gedanken zu machen, den Heiligen Geist einzuladen und ihn zu fragen, wo will deine Wahrheit etwas in meinem Leben ans Licht bringen? Das ist eine taffe Frage, ich sage dir es. Und wenn es ein ernst Mensch kann es wehtun. Aber ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu machen und dein Leben von dem Jesus, von dieser lebendigen Wahrheit aufzutun. Und ihn einladen, dir aufzuzeigen, wo er noch ein Scheisse abwischen will. Und dann darfst du sehr gerne zu einem von diesen Stationen gehen und dort wird dir das Brot und der Traubensaft geben und du darfst dich ganz bewusst daran erinnern, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Und ich möchte einladen, ihm ganz bewusst zu danken dafür, dass du nicht musst längen, weil seine Liebe längt. Heiliger Geist, ich danke dir, bist du heute Morgen hier. So wie du jeden Morgen hier bist. Danke, hast du uns zu jedem persönlich geredet. Und ich danke dir, willst du das Beste für uns. Du willst, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus. So bitte ich, dass du heute Morgen in unseren Herzen bewegst, wo du noch Heilung schenken willst. Wo du noch Abfall rausschaffen willst. Neues schaffen. Wo deine Wahrheit uns erneuern darf. Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du uns reinigst durch das Blut von Jesus. Wir bringen es nicht. Danke, dürfen wir das immer wieder einfach anerkennen und bekennen. Und so bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns durch die Reihe gehst und zu jedem Einzelnen redest und uns einfach neu die Grösse, die Kraft und die Macht von deiner Liebe am Kreuz offenbarst. Dass wir neu sehen können, was das Kreuz für eine Bedeutung hat. Was für eine Hoffnung, was für eine Perspektive das Kreuz ist.